Wir befinden uns in der Zielgeraden, was unsere Predigtreihe angeht, das Gebet aller Gebete, das Vaterunser. Und ich muss gestehen, als ich plante, über das Vaterunser zu sprechen, dachte ich, naja, dann widmen wir uns mal den Grundlagen, den Basics des Gebets. Große Überraschung erwarte ich da nicht. Ich muss sagen, dass das Vaterunser mich doch mehr herausfordert, als ich vorher dachte, dass das Vaterunser so tief ist und unser Weltbild auch ins Wanken bringen kann, erschüttern kann, was Jesus uns hier im Vaterunser zumutet. Wir haben uns letzte Woche mit der Zeile "Und führe uns nicht in Versuchung" beschäftigt und heute beschäftigen wir uns mit der nächsten Zeile, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und in der letzten Woche haben wir gehört, dass wir nicht bloß in Versuchung hineingeraten. Könnt ihr euch erinnern? Ja. Sondern dass Gott so sehr über unser Leben und über unsere Schritte, die wir im Leben gehen, so sehr regiert, dass Jesus hier sagt, dass wir nicht nur da hineingeraten, sondern dass Gott es ist, der uns in Versuchungen führt. Und das Vaterunser hat an dieser Stelle nicht einfach, ich hatte es letzte Woche erklärt, so unverfängliche Glaubensproben im Blick, sondern wenn Jesus hier von Versuchungen schreibt oder spricht, dann sind hier Versuchungen, Angriffe, Verführungen, die uns zu Fall bringen sollen, im Blick. Und das wird besonders deutlich durch die zweite Hälfte, die wir uns heute anschauen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Diese zwei Zeilen sind nicht zwei separate Anliegen, sondern sie gehören irgendwie zusammen. Durch das Wort "sondern" wird quasi ein bisschen erklärt, was Jesus hier im Blick hat. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also wir haben gesehen, dass Gott es ist, der in solche Versuchungen führt, aber, und das ist mindestens so wichtig, dass er nicht derjenige ist, der uns dann angreift und versucht. Ja, es ist das eine, jemanden in eine Situation hineinzubringen, aber es ist etwas anderes, jemanden dann auch zu traktieren und fertig zu machen. Also Gott ist nicht derjenige, der uns angreift. Und wir haben gesehen, und ich hoffe, dass es in euer Herz gefallen, dass es auch eine gute Nachricht ist, dass Gott es ist, der uns in Versuchung führt. Denn wenn Gott es ist, der uns dort hineinführt, ist er auch in der Lage, uns auch dort wieder herauszuführen. Wenn wir nämlich in unserem Weltbild, in unserer Glaubensvorstellung, die Idee hätten, der Satan ist es, der unsere Schritte souverän lenkt, und er ist es, der die Kinder Gottes in Versuchung führt, nicht versucht, sondern in Versuchung führt, dann sind wir hoffnungslos, dann sind wir hilflos. Weil wir dann niemanden mehr darüber haben, der unsere Schritte, wenn sie in eine Gefahr hineinkommen, dass er uns einen Ausweg schaffen könnte, uns auch wieder herausführen könnte. Deswegen haben wir in 1. Korinther 10 auch gelesen, dass wenn wir in einer Versuchung sind, dann schafft Gott auch einen Ausweg. Ja, und das ist eine wirklich gute Nachricht. Gott führt hinein und er hat bestimmte Gründe dafür, das haben wir uns letzte Woche angeschaut, um unseren Glauben zu festigen, dass wir ausharren, dass wir überwinden und unser Glaube dadurch gestärkt werden und er führt uns dann wieder siegreich heraus. Das ist zumindest sein Ziel. Und das sehen wir auch zwei Kapitel vor dem Vaterunser in Matthäus 4, das Vaterunser steht in Matthäus 6. Direkt davor lesen wir von der Versuchung Jesu, wie er vom Geist Gottes in die Wüste geführt wird, um vom Teufel versucht zu werden. Und dann versucht der Satan ihn auch. Er versucht ihn, er greift ihn an, er will ihn zu Fall bringen. Jesus hält dem Stand und dann heißt es zum Schluss dieser ganzen Szene, nachdem Jesus zum Satan gesagt hat, geh weg, Satan, geh weg, Satan, heißt es, dass als Jesus von der Wüste wieder herausging, dass er in der Kraft des Heiligen Geistes herausging. Und dann hat er angefangen, mächtig zu wirken. Er ging nicht geschwächt raus, nicht gebeutelt, nicht, oh, jetzt kann ich gar nichts mehr, sondern dieser Angriff hat ihn noch stärker gemacht, weil er seine Zuversicht, Jesus Christus hat seine Zuversicht in der Geborgenheit Gottes gefunden und im Wort Gottes selber. Also wenn du vor einer nächsten Versuchung, vor einer nächsten Verführung, vor einem nächsten Angriff stehst, dann gebe ich dir folgenden Tipp. Berge dich in Gott und versenke dich in Gottes Wort. Und wenn du hier tief gegründet bist, dann wirst du merken, du bist stark, weil der, der in dir ist, dich stark macht. Nicht, weil du ein Hecht bist, nicht, weil du so toll bist, sondern weil Gott gut ist. Und Gott durch den Heiligen Geist in seinen Kindern wohnt und er sie standfest macht. Und so wird jede Versuchung, so schlecht sie auch ist und nicht wünschenswert, wird sie doch in der Situation uns zum Jubeln bringen und zur Freude, weil wir wissen, wir sind stärker als der, wie Johannes es sagt, der in der Welt ist. Der Satan. Aber Jesus sagt auch, und das haben wir gelernt, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Es ist nicht etwas, wo wir sagen, oh, ich will die nächste Versuchung haben. Nein, wir kennen unsere Schwachheiten, wir kennen unseren Mangel, wir kennen unseren Charakter. Und deswegen beten wir, Herr, bewahre uns davor. Aber nun ist es so, wenn Jesus sagt, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, bedeutet das ja, wir beten zwar um Bewahrung, aber manchmal passiert es dennoch. Manchmal passiert es dennoch, dass wir in der Versuchung, in so einer Situation drinstecken. Und für diese Fälle sagt Jesus, dass wir um Erlösung von dem Bösen beten sollen. Und drei Punkte möchte ich mit euch heute anschauen. Wer oder was ist das Böse? Aberglaube oder unsichtbare Wirklichkeit? Erlöste brauchen Erlösung. Wenn wir hier lesen, ich weiß nicht, wie du gebetet hast, das Vaterunser bis heute, was du im Kopf hattest, wenn du gebetet hast, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also was hattest du da vor Augen? Wovon soll Gott jetzt hier erretten? Wovon soll er mich erlösen? Wo soll er mich herausretten? Der Begriff des Bösen kann Not, Gefahr, Leid im Allgemeinen beschreiben. Also nicht unbedingt etwas Spezifisches, sondern Not im Allgemeinen. Und das sehen wir zum Beispiel in 2. Timotheusbrief. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 18. Da sagt Paulus, der Herr wird mich retten von jedem, da tun was, bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Hier haben wir die Begrifflichkeit des Bösen und Paulus ist hier sehr allgemein. Vor jedem bösen Werk wird Gott mich retten. Und so ging es auch David im Alten Testament, der König David, König Israels. Als er um Rettung betete, hatte er all seine Feinde als böse beschrieben. Im Psalm 140, Vers 2 heißt es, rette mich, Herr, oder erlöse mich, Herr, von bösen Menschen. Vor gewalttätigen Männern behüte mich. Und so hat auch Jesus direkt vor dem Vaterunser, und das ist interessant, feindlich gesinnte Menschen als böse bezeichnet. Also vor dem Vaterunser, wenige Verse davor, heißt es in Matthäus 5, Vers 39, ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen. Ja, was ist der Böse hier? Sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Ja, also, dass wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten sollen. Vorher sagt er, ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nein, ich möchte, dass ihr demütig seid, so wie ich es bin, der sich auch hingibt und nicht mit menschlichen Mitteln versucht, irgendwie hier etwas sein Reich aufzubauen, Einfluss zu gewinnen, sondern seid demütig. Und wenn jemand etwas von euch fordert, dann gebt ihm noch mehr. Wenn euch jemand hier hinschlägt, schlägt, dann haltet auch die andere Seite hin. Und hier ist deutlich durch den Kontext, widersteht nicht dem Bösen, dass es hier um Menschen geht, dass Menschen als eine Bedrohung wahrgenommen werden können, die man als böse bezeichnen kann. So, die Frage ist, wenige Verse weiter in Matthäus 6, wenn es ins Vaterunser hineingeht, hat Jesus, wenn er sagt, sondern erlöse uns von dem Bösen, hat er dort auch das im Blick? Ich glaube nicht. Oder auch. Ich denke, es ist allgemein, aber ich denke, Jesus ist dort spezifischer, dass er, wenn er von dem Bösen schreibt, dass er im Sinn hat, dass wir Erlösung und Befreiung vom Teufel brauchen. Und so ist es nicht überraschend, dass wenn du das Neue Testament lesen solltest, dass du immer wieder die Wendung siehst, der Böse oder das Böse, und das für Satan steht. In Matthäus 13, Vers 19, also im Evangelium, wo das Vaterunser steht, heißt es, so oft jemand das Wort vom Reich hört, jetzt, also von Gottes Königsherrschaft, dass Gott in Christus regiert, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Also der Satan ist aktiv, das Wort, was ausgestreut wird, wieder wegzunehmen und zu rauben. Und deswegen sehen wir auch, dass Jesus im Johannesevangelium, wir haben heute viele Bibelstellen, im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 10 Folgendes sagt, der Dieb, damit identifiziert er den Satan, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das ist seine Agenda. Aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben und das in Überfluss haben. So ein krasser Kontrast, oder? So ein krasser Kontrast. Wofür entscheidest du dich? Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben, und das tut er, indem er das Wort von Jesus Christus bei den Menschen rauben möchte und klauen möchte. Im nächsten Vers, Johannes 17, Vers 15, das wurde letzte Woche von Elise in unserer Gebetsgemeinschaft, glaube ich, auch gebetet. Da betet Jesus, bevor er ans Kreuz geht, sagt er zu seinem Vater im Himmel, ich bitte nicht, dass du sie, das sind seine Jünger, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Da geht es nicht einfach nur um eine allgemeine Gefahr, sondern um den Dieb, der versucht zu rauben und zu stehlen und zu verderben. Und so sehen wir auch in 2. Thessalonicher 3, Vers 3, dass Paulus sagt, treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Das ist genau das, was Jesus gebetet hat. Ich möchte nicht, dass sie irgendwie, dass Christen sich von der Welt isolieren. Wenn du irgendwo auf eine Idee stößt, dass Christen sich so sehr absondern von ihrem Umfeld, weil sie ja heilig sind, weil sie ja christlich sind und sich nicht beschmutzen wollen mit dieser dreckigen Welt, dann hat man etwas nicht verstanden. Jesus hat gesagt, ihr sollt da nicht irgendwie euch selber abkapseln und schon selber entrücken, sondern ihr seid da drin. Aber hier drin braucht ihr Bewahrung. Und das sagt Paulus und wiederholt er im Prinzip, was Jesus gebetet hat. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Wir könnten jetzt noch einige Stellen uns anschauen, aber ich denke, das Prinzip ist klar. Der Böse ist in einer überraschenden Mehrheit im Neuen Testament immer wieder der Satan, der Teufel. Jesus selber bringt Versuchungen. Und darum geht es ja im Vaterunser, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Versuchung und der Böse, Jesus selber verknüpft das, als er mit seinen Jüngern sprach, mit der Aktivität des persönlichen Wesens, was wir Teufel nennen. Und zwar in Lukas 22, Vers 40 heißt es, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Ja? Kurz vorher, in Vers 31, hat er gesagt, heißt es, der Herr aber sprach Simon, Simon, das ist ein anderer Name für Petrus. Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Also der Satan möchte daran. Und später sagt er, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Das ist so ziemlich das, was wir auch im Vaterunser lesen. Herr, führe uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen, weil er versucht, an uns heranzukommen und uns niederzudrücken. Aber der Hauptgrund für mich ist, warum ich überzeugt bin, dass es im Vater unser bei dem Bösen, dass es sich um Satan handelt, ist, wir haben es eben gerade schon gehört, 2 Kapitel vorher die eigene Versuchungserfahrung von Jesus Christus. Das ist im Prinzip wie eine Art Vorlage, wo wir all das finden, dass dort eine Versuchung kommt vom Teufel, der dann auch der Versucher genannt wird. Und wir sehen, wie Jesus da herausgerettet wird. Und das ist für mich der Hauptgrund zu sagen, das, was Jesus in Kapitel 4 erlebt hat, auf einmal kommen wir in Kapitel 5 zu der sogenannten Bergpredigt, die sich von Kapitel 5 bis zu Kapitel 7 erstreckt und in der Mitte ist das Vaterunser in Kapitel 6, hat er direkt vorher was erlebt, was er jetzt zu einem Gebetsmodell uns darreicht, sagt, hey, ich habe das erlebt und ich möchte euch an die Hand geben, wie ihr beten sollt. Für manche einen ist vielleicht Satan, Teufel, eher etwas, was eine Randfigur darstellt, wenn wir die Bibel lesen oder wenn es um unseren christlichen Glauben geht. Aber tatsächlich ist es so, dass der Satan nicht einfach nur eine kleine Nebenrolle hat in der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Denn das Alte Testament beginnt förmlich mit dem Auftreten Satans. Gott kreiert diese Welt und du musst nicht lange warten und der Satan ist auf dem Parkett und sagt, hallo, hier bin ich. Und was tue ich? Ich tue das, was wir eben gerade gelesen haben. Das Wort, was zu Adam und Eva gesprochen wurde, wie sie sich verhalten sollen, Gott gegenüber in der Schöpfung, versucht er zu rauben, er versucht zu stehlen und er versucht sie zu verderben. Er versucht sie kaputt zu machen. Ihre Gottesbeziehung kaputt zu machen und mit der Gottesbeziehung auch die Beziehung untereinander. Meine Lieben, das ist nicht trennbar. Warum gibt es so viel Leid in der Welt? Weil unsere Beziehung zu Gott beeinträchtigt ist. Und wenn unsere Beziehung zu Gott beeinträchtigt ist, hat das zur Konsequenz, dass unsere mitmenschlichen Beziehungen auch darunter leiden. Wenn wir also Heilung in einer Nation sehen wollen, dann brauchen wir Heilung für unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Und Jesus Christus bietet sie an. Am Kreuz hat er all das, was uns von Gott trennt, auf sich geschultert und in die ewigen Jagdgründe verdammt. Man könnte meinen, als der Satan im Garten Eden, da mit der Frucht, ihr kennt sicherlich die Geschichte, als Adam und Eva die Frucht gezeigt hat, hier, schaut ihr diese Frucht an, und mit dieser Versuchung kam, Gott untreu zu werden, könnte man meinen, danach lese ich gar nicht so viel jetzt vom Teufel. Also hat er sich irgendwie zurückgezogen, denn in Kapitel 3 ist das sehr, sehr prominent da. Aber danach, wo ist er? In Wahrheit ist das Herr permanent rege ist und aktiv ist und nicht schläft. Denn direkt danach sehen wir die Resultate von dem, was Gott angekündigt hat, was passieren wird. Wir sehen auf einmal Feindschaften zwischen Personen, wo es eigentlich keine Feindschaft geben sollte. Kain gegen Abel, Ismael gegen Isaak, Esau gegen Jakob, David gegen Saul. Und so kannst du die ganze Weltgeschichte, die Israelgeschichte durchgehen und sehen, da ist Kampf, da ist Lug, da ist Betrug, da ist Ehebruch, da ist Tod. Woher kommt das? Woher nehmen wir diese ganzen Ideen so zu handeln? Und ein Pfarrer hat mal gesagt, wir werden ihn gleich noch einmal hören, Helmut Thielicke, ein deutscher Pfarrer und Theologe, schrieb, hinter aller Gefährlichkeit unseres Lebens und hinter allen dunklen Bedrohungen, die unser Leben umschatten, ist eine rätselhafte, bannende, hintergründige Gestalt am Werk. Hinter der Versuchung steht der Versucher. Hinter der Lüge steht der Lügner. Und hinter allem Töten und Blutvergießen steht der Mörder von Anbeginn. Von Anbeginn. Woher nimmt dieser Mann diese Idee? Es ist so ziemlich die Überzeugung, die Jesus auch hatte, was wir in Johannes 8, Vers 44 lesen, wo es heißt, Jesus sagt, der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Ein Vater derselben. Ja, da kannst du schauen, so, er war ein Menschenmörder von Anfang an, aber wer hat denn den ersten Menschen umgebracht? War das Satan? Nee, das waren Menschen. Aber Jesus zeigt uns, hey, meine lieben Leute, nicht nur das, was ihr seht, ist real. Es gibt eine unsichtbare Wirklichkeit. Und Satan ist der Menschenmörder von Anfang an. Er hasst abgrundtief alles das, was Gott ist, was Gott ausmacht und was Gott auch kreiert. Und dagegen geht er mit aller Macht an. Und wenn wir dann im Alten Testament die ersten Morde lesen, dann wissen wir, wenn wir Christen sind, von Jesus her, wer steckt dahinter? Wer inspiriert die Menschen zu so einem gottlosen Verhalten? Und Jesus ist klar, von Anfang an ist da jemand am Werk. Seht ihr es nicht? Könnt ihr es nicht erkennen? Aber für manch einen, vielleicht auch heute, wenn du hier im Gottesdienst sitzt, denkst du, oh Backe, das ist eine intellektuelle Zumutung für mich, hier und heute im 21. Jahrhundert über eine Person zu sprechen, die du Satan oder Teufel nennst. Wirklich? Willst du wirklich mit solchen Fabelwesen jetzt anfangen? Der bekannte Literaturwissenschaftler C.S. Lewis, einige kennen ihn vielleicht, kennt ihr den Film Narnia? Es waren, bevor es Filme waren, Bücher. Und die hat C.S. Lewis geschrieben und er hat gelehrt in Literaturwissenschaften an Elite-Universitäten in Cambridge und in Oxford. Also man kann nicht sagen, dass er ein Narr war oder ein leichtgläubiger Naivling. Er hat Folgendes über den Teufel oder wie er es immer geschrieben hat, über die Teufel im Plural, über die Dämonen und so weiter, hat er Folgendes geschrieben. Es gibt zwei Irrtümer über die Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen einander und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, also der eine Irrtum ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die Teufel selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Sie begrüßen den Materialisten. Es gibt nur das, was ich anfassen kann und sehen kann und irgendwie greifen kann. Sie begrüßen den Materialisten wie den Anhänger der schwarzen Magie mit demselben Vergnügen. Also es gibt diese beiden Extreme. Einmal, oh, Satan ist überall und ich muss mich damit beschäftigen und in meiner Beschäftigung werde ich eigentlich ohnmächtig und verfalle in Rituale, in schwarze Magie, um irgendwie die Geister mir gnädig zu stimmen. Und auf der anderen Seite sehen wir Kulturen, die sagen, Satan? Wirklich jetzt? Nein, das gibt es gar nicht. Das ist etwas, was aus dem Mittelalter kommt oder von Jesus oder noch weiter vorne. Aber hallo, wir sind aufgeklärte Menschen. Hast du irgendwie die Aufklärung übersprungen? Lieber Prediger. Ich denke, beide Extreme sind falsch. Beide Extreme sind in den unterschiedlichen Kulturen zu beobachten. Woran liegt das, dass eine Kultur in das eine Extrem geht und unsere Kultur, so schätze ich das ein, in das andere Extrem der absoluten Leugnung solcher dämonischen und teuflischen Mächte? Paulus sagt, dass der Teufel sich verstellt. Er verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Also er sagt, er verstellt sich oder er verwandelt sich. Er tarnt sich oder er täuscht etwas vor, was nicht der Wahrheit entspricht. Also all das, was der Satan von Anbeginn tut, ist nicht die Wahrheit darzustellen. sondern etwas immer ins Extreme zu kleiden, in das eine oder in das andere. Und deswegen sollte es uns nicht wundern, warum glaubt in unserer Gesellschaft niemand mehr, selbst wenn es Jesus sagt, wenn er noch eine Autorität heutzutage ist, ich hoffe für uns schon, ja, warum ist es so schwer für uns zu glauben? Weil der Satan sich verkleidet und täuscht. Und das ist ein Manöver von ihm, um uns hinters Licht zu führen. So hat der englische Prediger Martin Lloyd-Jones gesagt, in vielerlei Hinsicht ist die klügste Lüge des Teufels, Menschen davon zu überzeugen, dass es keinen Teufel gäbe. Das ist sein wahres Meisterstück. Die Kunst des Fischens liegt in dem Geschick des Fischers, sich unsichtbar zu halten, sodass der Fisch ihn nicht sieht. Man versteckt sich, man tarnt sich und auf diese Weise fischt man. Nun, darin ist der Teufel ein wahrer Meister und in der Gegenwart, also jetzt, hat er bewundernswerte Erfolge zu verbuchen, weil die Welt denkt, dass es ganz lächerlich sei, an einen persönlichen Teufel zu glauben. Man versteckt sich, man tarnt sich und auf diese Weise fischt man. Meine Lieben, so sehr ich überzeugt bin von der alltäglichen Aktivität des Satans, sage ich auch, die meisten von uns werden im Alltag keine reale Figur vor sich finden. Und erst recht nicht die Vorstellung, die in unseren Köpfen schwirrt, so irgendwie so ein roter Stier, der auf zwei Beinen läuft, so einem Schwanz und so einem Dreizack und Hörnern. Bitte. Also das ist nicht die biblische Darstellung, ja? Kannst du machen, kannst aber auch lassen. Ja, das ist nicht nötig dafür. Warum? Warum sehen wir in der Regel nicht diese Aktivität? Naja, wir haben es gerade gelesen, weil der Satan sich tarnt. Und selbst in der Bibel, die diese bibelgläubige Menschen mit diesem biblischen Weltbild, die so oft davon gesprochen haben, dass der Satan aktiv ist, dieselbe haben in ihren alltäglichen Geschehen auch nicht davon die ganze Zeit erzählt, ja, ich habe den Satan leibhaftig vor mir gesehen, sondern sie haben in den Aktivitäten oft der Menschen, in den Verführungen eine Machenschaft, eine Energie, eine Kraft identifiziert, die sie auf den Satan zurückgeführt haben von dem, was sie von Jesus wussten über den Satan. Der Satan kommt in der Regel nicht, hallo, hier bin ich. Und ich möchte dich jetzt gerne verführen. Und dir den Tod bringen. So schön. Kommst du mit? Das wäre ein bisschen zu einfach. Das wäre ein bisschen zu billig. Nachtigalle, hör dir trapsen, da folge ich natürlich nicht. Er macht's auf seine Art und Weise. Und das hat die frühe Kirche auch so erlebt. Dass in Verläufen, in Handlungen von Menschen haben sie gemerkt, Moment mal, hier ist jetzt etwas aktiv, wo wir wissen können, wo Gott uns darauf hinweist, hier ist Satan aktiv und hat seine Finger im Spiel. Die Frage ist, erkennen wir diese unsichtbaren Wirklichkeiten an? Du wirst anders das Vaterunser beten, wenn ja. Aber wir Christen, meine Lieben, wir sind nicht in einem luftleeren Raum. Wir sind in unserer Gesellschaft verankert. Das, was die Menschen um uns herum denken und auch leugnen, hat auch Einfluss auf uns. Keine Angst, wir werden jetzt hier nicht 10.000 Seminare haben. Wie geht das Pendeln richtig und was ist Okkultismus und so weiter? Diese Überbeschäftigung ist kritisch. Aber wir haben ein Problem, wenn wir das Vaterunser beten, und Jesus sagt, erlöse uns von dem Bösen und wir keine Ahnung, keinen Schimmer haben, wie Satan agiert, wie Satan arbeitet und überhaupt gar nicht damit rechnen, dass überhaupt seine Präsenz da ist. Wenn wir hier einfach sitzen in dem Gottesdienst und gar nicht diese Worte von Jesus auch in unser Herz fallen lassen, Moment mal, Jesus hat gerade, wir haben es gerade gelesen, wenn das Wort gepredigt wird, ist der Satan aktiv, oder? Was glaubst du, wo der Satan gerade ist? Was glaubst du, wo der Satan gerade ist? Er versucht unter uns, das Wort der Wahrheit wegzurauben. Aber wenn wir so naiv bleiben und sagen, nein, diese negative Seite der unsichtbaren Wirklichkeit, nein, das ist nicht real, das ist Aberglaube. Bitte. Ich glaube nicht, dass Jesus abergläubisch war, sondern dass Jesus einen ganz konkreten Blick hatte in die unsichtbare Welt und uns dort ein Stück weit hineinnimmt. Er macht uns nicht Angst, dass wir irgendwie zittern und schlottern und so weiter. Denn Jesus hatte in der Begegnung mit dem Satan überhaupt keine Angst. Die Apostel übrigens auch nicht. Und die Gemeinden danach auch nicht. Weil sie wussten, wer an ihrer Seite ist. Wer sie in diese Versuchung führt und auch siegreich wieder hinausführt. Aber wir dürfen nicht so blind sein und so tun, als wenn keine Aktivität des Satans irgendwie unter uns präsent wäre. So hat, und ich hatte es eben gerade angekündigt, der Helmut Thielicke hat in seinem Buch, er hat ein Buch über das Vaterunser geschrieben. Er war Pfarrer während des Nazi-Regimes. Und er hat Folgendes beeindruckend festgehalten. Ich möchte euch das mal lesen. Liebe Zuhörer, wir sind in unserer Zeit, also das Nazi-Regime, ihr müsst euch ein bisschen in die historische Situation hineinversetzen, woher er gerade kommt. Liebe Zuhörer, wir sind in unserer Zeit viel zu sehr mit dämonischen Mächten in Berührung gekommen. Wir haben viel zu deutlich gespürt und gesehen, wie Menschen und ganze Bewegungen verführt und gesteuert wurden von geheimnisvollen, abgründigen Mächten. Wir haben allzu oft beobachtet, wie ein fremder Geist in manche Menschen fahren und sie bis in die Substanz hinein verwandeln konnte, wie er sie zu Grausamkeiten, Machträuschen und Wahnsinnsausbrüchen zu bringen vermochte, deren sie vorher niemals fähig zu sein schienen. Er schreibt dann noch weiter, und wenn du ein Stück zugehört hast, was deine Großeltern oder was deine Großeltern dir erzählt haben oder deine Eltern oder was du in der Schule gehört hast, diese Grausamkeiten, dann macht das absolut Sinn aus christlicher Perspektive, oder? Klar, der Materialist sagt, ich leugne das, das gibt es nicht, aber dieser Pfarrer einer Landeskirche, ist sehr scharfsinnig, nimmt Gottes Wort ernst, nimmt Jesus ernst und weiß, es gibt Machenschaften. Und der Satan versucht, uns zu täuschen und uns zu beeinflussen, uns zu inspirieren, damit wir das tun, was er in seinem Herzen trägt. Die Frage ist, glaubst du an die Existenz und die Wirksamkeit Satans? Also nicht im Sinne von Glauben, wie du an Jesus glaubst, dass du dich dem Satan anvertraust, sondern erkennst du das an? Jesus hat es getan. Du kannst die Geschichte von Jesus nicht lesen, wenn du nicht an die Existenz und Wirksamkeit Satans glaubst. Funktioniert nicht. Das wird eine ziemlich mühevolle Geschichte, weil du einen ziemlich großen Edding dann brauchst, um die Sachen wegzustreichen und vielleicht sogar eine Schere, um ganze Seiten rauszuschneiden. Funktioniert nicht. Jesus hatte diese Angriffe, er wusste um diese Angriffe und er hat mit ihnen gelebt und gegen sie gearbeitet. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, wenn nicht nur das, und das ist echt interessant, nicht nur das Alte Testament beginnt mit dem Satan, nach der Schöpfung kommt auf einmal der Satan. Es ist interessant, dass wenn du auf einmal sagst, so, jetzt möchte ich aber mal das Neue Testament lesen. Schluss mit dem ganzen Hokuspokus. Jesus kommt und plupp. Plupp. Ist der Satan auch auf einmal wieder da? Moment mal, das kennen wir doch schon aus dem Alten Testament, dass Gott etwas startet, Satan kommt und versucht kaputt zu machen. Auf einmal startet etwas Neues in Jesus Christus, der zweite Adam, so wie es Paulus sagt, der es jetzt richtig machen soll, der jetzt die Siege einheimsen soll, auf einmal kommt der und auf einmal, wer ist auf einmal da? So da, hallo, hier bin ich wieder. Und ich will wieder Gottes Wort verdrehen, kaputt machen, zunichte machen. Aber dieses Mal, in dieser Geschichte oder diese Geschichte nimmt dieses Mal eine Wendung. Gott sei Dank. Und das lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 8. Meine Lieben, das müssen wir tätowieren jetzt nicht unbedingt, aber in unsere Herzen schreiben. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Wir wissen alle, dass wenn wir von Jesus sprechen, warum ist Jesus gekommen? Dann werden wir sehr schnell darüber sprechen, dass Jesus unsere Sünde getragen hat, um uns mit dem Vater im Himmel zu versöhnen. Und das ist auch richtig. Davon spricht Jesus an so vielen Stellen. Aber ich glaube, die wenigsten tragen auf ihren Lippen das, was Johannes hier schreibt. Er sagt durchaus, dass Jesus auch für unsere Sünden gestorben ist, auch im ersten Johannesbrief. Aber im ersten Johannesbrief schweigt er nicht, auch über die Realität, dass Jesus auch gekommen ist, um die Werke des Teufels zu vernichten, zu zerstören. Und das war Jesu Job. Deswegen siehst du auch einen entscheidenden Unterschied, wenn du das Neue Testament anfängst zu lesen, im Vergleich zum Alten Testament. Im Alten Testament siehst du, dass die Menschen wie ein Spielball sind von Sünde, von Tod und von Teufel. Aber im Neuen Testament siehst du, dass Jesus angegriffen wird, so wie Adam und Eva auch. Aber da bleibt auf einmal jemand stehen. Und Jesus erliegt auch nicht diesem Einflussbereich des Satans, sondern Jesus ist so mächtig, Jesus ist so kräftig und voller Vollmacht, dass er sogar rumgeht und dass sich Dämonen manifestieren müssen in seiner Gegenwart. Und er sagt, verschwinde, geh weg. Immer wieder und immer wieder. Und damit demonstriert Jesus Christus auch seinen Herrschaftsanspruch und sagt, hey, das Reich Gottes ist angebrochen. Die alten Zeiten, mein Lieber, sind vorbei. Satan, jetzt ist Schluss. Ich vernichte deine Werke. Und so lesen wir in Hebräer 2, Vers 14. Er konnte durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte, und konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Jesus ist nämlich gestorben und in seinem Tod sehen wir, dass er nicht im Grab geblieben ist. Und das, was der Teufel den Menschen an Angst einflößt. Wie viele Menschen sterben voller Angst? Und der Tod ist wie eine Sklaverei für viele Menschen. Und Jesus ist gekommen, um zu sterben und dem Teufel zu sagen, du hast nicht einfach im Leben hast du keine Macht mehr, sondern auch im Sterben hast du auch keine Macht, weil ich allen hier demonstriere, ich bleibe nicht im Grab, sondern wer an mich glaubt, wer mir vertraut, wird ewig leben mit mir, wenn er stirbt. Das heißt, Jesus hat am Kreuz Satan besiegt und in der Auferstehung hat er das Schicksal des Satans besiegelt. Aber manch einer jetzt, diese Runde müssen wir jetzt noch drehen, manch einer meint, dass das für uns Christen, bis hierhin sagst du, ja, Amen, Halleluja. Aber wenn wir eben gerade gelesen haben, jo, wir sind jetzt erlöst von der Macht des Teufels, also können wir doch jetzt ruhig zu Bette gehen. Scheuch uns nicht weiter auf, Prediger. Es ist nämlich kein Thema mehr für uns, dieser Kampf gegen Gottes Feind und unseren Feind. Denn heißt es nicht in 1. Johannes 5, Vers 18, dass der Böse, Gottes Kinder, uns nicht antastet? Kennt ihr diesen Vers? Der Böse tastet ihn, das ist Gottes Kind, nicht an. Also, Waldemar, können wir jetzt hier Schluss machen? Nein, können wir nicht. Es ist wahr, was Johannes sagt. Der Satan kann uns nicht antasten. Aber es geht Johannes in seinem Brief nicht darum, dass der Teufel uns gar nicht angreifen könnte. Was Johannes hier meint, ist, dass der Teufel uns nicht antasten kann, in dem Sinne, dass er uns endgültig zerstören kann. Wie komme ich da drauf?
Könnt ihr euch noch an letzte Woche erinnern, wo wir das Buch Hiob aufgeschlagen haben? In Hiob 1, Vers 11 bis 12 sehen wir diese Szene, wie Satan mit Gott spricht und Folgendes sagt: Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an. Diesen Begriff kennen wir schon von irgendwoher. Wer ihm gerade zugehört hat, ist klar im Vorteil. Taste alles an. Was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan: Siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nicht ich greife an. Ich greife nicht an. Ich bin nicht der Versucher. Aber ich erlaube dir, ihn zu versuchen. Ich erlaube dir, deine Hand gegen ihn auszustrecken. Nur gegen ihn selbst. Gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Also der Satan, der geht an uns an, aber nicht in dem Sinne, dass er uns so antastet, dass er uns völlig eliminiert. Satan ist nicht in der Lage, uns endgültig zu Fall zu bringen. Satan ist nicht in der Lage, wenn du ein Kind Gottes bist, dich aus der Hand Jesu Christi herauszureißen. Jesus hat gesagt, wer in meiner Hand ist, den werde ich nicht fallen lassen. Niemand kann irgendjemanden aus meiner Hand reißen. Und das ist das, was wir in 2. Thessalonicher 3, Vers 3 eben gerade schon gelesen haben, noch einmal. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Und im Vater unserem, Leute, macht Jesus deutlich, dass er spricht ja hier zu seinen Jüngern. Und das ist ja ein Gebet, was wir täglich beten können, dürfen, sollen. Zumindest in diese Richtung beten können. Jesus sagt hier, dass Erlöste tatsächlich Erlösung von den täglichen Angriffen brauchen. Führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Aber ich bin doch schon erlöst, Herr. Ich bin doch schon dein Kind. Ich gehöre doch schon zum Reich Gottes. Was soll das jetzt? Ja, das ist richtig. Aber Attacken wird es weiterhin geben. Deswegen brauchen Erlöste im Alltag Erlösung. Und deswegen macht es voll Sinn, dass ein Petrus, der dieses Gebet live gehört hat, in 1. Petrus 5, Vers 8 und 9 Folgendes sagt: Seid nüchtern, wacht. Man könnte meinen, als wenn er sich an den Moment im Garten Gethsemane wieder zurückerinnert. Seid wachsam, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben und nicht, wie ich es damals tat. Und Petrus ist nicht davon ausgegangen, dass der Teufel wie ein roter Stier rumläuft, sondern er wusste, seine Machenschaften tut er verdeckt. Das hat er bei denen auch gemacht. Petrus wurde vom Schlaf überfallen, als Jesus zu ihm gesagt hat: Wacht, betet. Aber er wurde so müde und er hatte keine Kraft, bei Jesus zu sein. Und dann kamen noch die Leute: Gehörst du nicht auch zu Jesus? Nee. Meine Lieben, wo ist Satan? In all diesen Aktivitäten, um uns von Gott wegzubringen. Dort, wo Aktivitäten dich von Gott wegbringen. Es sollte keine Überraschung sein. Unser Widersacher, der Teufel, geht umher und er versucht zu verschlingen. Im nächsten Vers sehen wir Epheser 6, 10 bis 12. Meine Lieben, die Bibel ist voll davon, ob du willst oder nicht. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen. Das Listige. Die Schlange war das listigste Tier von allen. Hier haben wir ihn wieder. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte. Damit sind nicht politische Herrscher gemeint, sondern gegen Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen oder geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das heißt, als Petrus gebetet hat, als Petrus unterwegs war, um Gemeinden zu gründen und zu predigen, wusste er, wenn ich bete, kämpfe ich. Ich kämpfe gegen geistliche Mächte. Aber Petrus, du warst doch die ganze Zeit konfrontiert von feindlich gesinnten, religiösen Menschen, Pöbel, die aufgebracht waren und dich ins Gefängnis gesteckt haben, Soldaten, die dich ausgepeitscht haben. Paulus sagt, ich kämpfe nicht gegen Fleisch und Blut. Ich weiß, wer dahinter steht. Ich weiß, wer dahinter steckt. Aber wir in unserer heutigen Zeit als Christen erliegen diesem Trugschluss. Na, das hat doch keine Aktivität mehr. Das hat doch keine Relevanz für mich. Paulus sagt was anderes. Und deswegen sagt auch Jakobus zu vielen Gemeinden, Kapitel 4, Vers 7, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das müssen wir tun. Das müssen wir tun. Ich weiß nicht, ob das deine Gedanken sind, wenn du das Vaterunser bislang gebetet hast. Vielleicht denkst du gerade, gib mir mein altes Vaterunser wieder zurück. Das Problem ist aber, wenn wir uns mit diesen Wahrheiten des Wortes Gottes nicht ausrüsten lassen, dann werden wir noch nicht einmal damit rechnen, dass es Listen des Teufels geben könnte. Und wir werden auf eine Art und Weise unseren Glaubenskampf führen, der nur versucht, mit natürlichen Mitteln zu kämpfen und nicht zu merken, hier ist mehr im Spiel. Deswegen sagt auch Paulus, dass sogar Glaubensvorbilder in den Gemeinden, er spricht da von Ältesten, dass Menschen in Leitungsverantwortung aufpassen sollen, dass sie nicht in den Fallstrick des Teufels geraten. So viel dazu, ob der Teufel irgendwie eine Aktivität unter uns hat. Ja! Paulus sagt, die Ältesten müssen aufpassen, dass sie nicht in diese Fallstricke kommen, damit sie nicht, weil sie blind sind, weil sie einfach nicht, das gibt es nicht und ich bin unachtsam. Und dann bist du in einem Fallstrick, ehe du dich versiehst. Vielleicht sagt Paulus das deswegen zu den Leitern, weil ein Petrus interessanterweise Folgendes erlebt hatte. In der Versuchung in der Wüste ganz zu Beginn sehen wir, dass Jesus zu Satan sagt, geh hinter mich, Satan. Nee, geh weg, Satan, sagt er. Fast zum Schluss seiner Zeit tritt auf einmal Petrus ihm entgegen und sagt, Jesus, geh nicht ans Kreuz, sollst du nicht machen. Was sagt Jesus zu ihm? Geh hinter mich, Satan. Oh, Moment mal, das war doch sein Jünger, das war doch sein Freund, das war... Jo, eben, ein Fallstrick, der versucht, uns in die Hand zu nehmen und versucht, uns von Gott wegzubringen. Darum gilt uns Erlösten, Epheser 4, Vers 27, ich habe gesagt, das sind viele Stellen. Epheser 4, Vers 27, falls ihr euch fragt, Mensch, warum machst du uns so müde mit Bibelstellen? Viele reden über dieses Thema rein aus ihrer eigenen Spekulation. Ja, viel Nonsens wird produziert in diesem Bereich. Deswegen möchte ich, dass wir die Bibel miteinander lesen und daher lernen, was es bedeutet. Und deswegen sagt Paulus zu den Christen in Ephesus, gebt dem Teufel keinen Raum. Warum sagt er das? Weil eine Gemeinde auch dem Teufel Raum geben kann. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und das ist interessant, wenn wir da noch mehr Zeit hätten. Ein Kapitel später sagt er, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Boah, was ist das? Was ist das für ein Kontrast, Paulus? Steht das im gleichen Brief? Ja. Ja, wenige Verse später. Gebt dem Teufel keinen Raum, sondern vielmehr lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Ich komme zum Schluss. Möchte ich bitten, dass du von diesem ganzen Thema jetzt mal in dein Leben, in deine Versuchungen hineinschaust. In deine Kämpfe. Und ich möchte dich fragen, gibt es Bereiche in deinem Leben, von denen du überzeugt bist, von denen du überzeugt bist, Veränderung ist unmöglich? Wo du überzeugt bist, dass das Scheitern schon vorprogrammiert ist? Wo dir deine Erfahrung sagt, wenn du diese Herausforderung angehst, diese Veränderung in diesem Lebensbereich, keine Chance. Bereiche, von denen du überzeugt bist, dass kein noch so weiser Ratschlag die entscheidende Lösung bringt. Dass jeder noch so gut gemeinte Vorsatz am Anfang des Jahres im Keim sowieso ersticken wird. Ich habe schon alles probiert, da geht nichts mehr. Und erlebst du das, wenn du an deine Situation denkst, dass ein Gefühl der Ohnmacht, Verzweiflung einsetzt und dann auch das Gefühl der Gottesferne? Gott verlässt mich? Meine Lieben, in 2. Korinther 2, Vers 11 heißt es, wir wollen nicht vom Satan überlistet werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Und Jesus hat einmal einer großen Menge von seinen Nachfolgern zugesichert in Lukas 10, siehe, ich gebe euch die Vollmacht über die ganze Kraft des Feindes. Das hat er nicht nur seinen 12 Aposteln gegeben, sondern seinen 70 Nachfolgern, einer großen Menge von, ich habe euch die ganze Kraft gegen den Feind gegeben. Und wenn du merkst, ja, es gibt dort Dinge, alles hoffen, alles versuchen, jeder Tipp, jede Fürbitte kommt irgendwie an seine Grenze. Vielleicht hast du noch nicht erkannt, dass der Widersacher mit seinen Listen versucht, dich einzufangen, dass du in einem Fallstrick steckst. Und wenn das der Fall ist, lädt dich Jesus ein, mit Glauben und Vertrauen zu beten, Herr, erlöse mich von dem Bösen. Erlöse mich von dem Bösen. Denn Gott, fragt mich nicht warum, aber Gott will durch unser Gebet uns in die Befreiung führen. Gott will uns durch Gebet Erlösung und Befreiung bringen. Amen.